Winklers Weitblick, wie versprochen, heute zu zweit. Wir werden uns intensiv mit unseren beiden Aktienstrategien, Aktienflex und unserer Dividendenstrategie beschäftigen. Zu Gast bei mir heute, wie angekündigt, mein lieber Kollege Christian Gombert. Also freuen Sie sich drauf. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet: Unser Fondsmanager schaut kritisch auf die Märkte. Wir haben Mittwoch, den 20. August und mein Name ist Michael Winkler. Noch einmal ganz herzlich willkommen. Ja, neben mir sitzt, wie angekündigt im Wochenschluss, wie versprochen, zu unserem heutigen Schwerpunktthema mein lieber Kollege Christian Gombert, unser Gombi. Christian, herzlich willkommen und freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Michael. Hallo.
Ja, lassen Sie uns doch direkt loslegen, um das Ganze für Sie einzuordnen. Wir haben in den letzten Wochen relativ viele Nachfragen zu unserer Positionierung, zu unseren Strategien, Aktienstrategien bekommen und dazu noch ein, zwei einleitende Sätze. Wir bieten mehrere verschiedene Strategiebausteine an und die unterscheiden sich schon einmal ganz grundsätzlich in der Weise, dass sie entweder ganz klassisch prognosebasiert sind, also für unsere Aktienseite macht das eben der Christian, oder sie sind quantitativ regelbasiert gesteuert und über die unterhalten wir uns hier eher relativ selten. Unsere Kunden kennen da als Beispiel ja unsere Börsenampel aus St. Gallen. Heute geht es aber vor allem um zwei aktive Strategien auf der Aktienseite. Wie gesagt, einmal um unsere globale Strategie Aktienflex und eben um unsere Dividendenstrategie. Wir werden schauen, was hat zum einen die Börse, der Markt in diesen bisher drei Quartalen in diesem Jahr gemacht und schauen dann ganz genau nach, was ist denn in den jeweiligen Strategien wie passiert. Und dafür wird mir mein lieber Kollege Christian Rede und Antwort stehen. Also lassen Sie uns beginnen direkt zum Einstieg. Im ersten Quartal im laufenden Jahr, wenn ich dazu zwei, drei Sätze nur kurz sagen darf, hat sich Europa deutlich besser entwickelt als die USA. Ja, Grund waren damals die angekündigten ja Infrastrukturprogramme, die Aufrüstungsprogramme. Und wir hatten auch noch dazu, das war im Januar schon lange her, einen aus China, diesen kleinen KI-DeepSeek-Moment, der für relativ deutliche Kursrückgänge bei vor allem US-Tech-Aktien gesorgt hat. Ja, lieber Christian, wie hat denn im ersten Quartal das, was am Markt passiert ist, sozusagen unseren Aktienflex, unsere globale Aktienstrategie berührt?
Also generell muss man sagen, der Aktienflex ist fokussiert auf Qualitätswerte, also Unternehmen, die ein starkes Management haben, eine solide Bilanz, eine hohe Eigenkapitalrendite und auch ein strukturelles Wachstum. Das sind für uns Qualitätsunternehmen. Am Jahresanfang haben wir die eher in den USA gesehen. Da war natürlich ein bisschen problematisch, dass Europa mit positiveren Nachrichten kam und dass Europa erstmals auch die USA über ein Quartal outperformen konnte. Das war also eher ungünstig. Das Thema DeepSeek, was du angesprochen hast, Michael, betraf natürlich vor allem die Halbleiterunternehmen. Die Halbleiterunternehmen waren bei uns stärker vertreten. Wir haben die dann sukzessive abgebaut und setzen jetzt eher auf Softwarelösungen im KI-Bereich. Also insgesamt war das erste Quartal von der regionalen Allokation schwierig. Nichtsdestotrotz müssen wir mit solchen Herausforderungen umgehen.
Alles klar. Das zweite Quartal. Wer erinnert sich nicht? Anfang April Donald Trump im Rosengarten mit seiner Zolltafel der Liberation Day, der innerhalb weniger Tage für weltweit zweistellige Kursrutsche gesorgt hat und, Überraschung, für genauso schnell starke Kurserholungen. Zusätzlich war das zweite Quartal dann ja auch wieder anders als erwartet von einer Outperformance des amerikanischen Marktes geprägt. Wenn wir auf die Konjunktur schauen, haben wir auch wegen der Zollthematik grundsätzlich eine Verschlechterung konjunktureller Frühindikatoren, vor allem aus den USA und China, bekommen. Und speziell in diesem zweiten Quartal hat der US-Dollar massiv abgewertet. Thema zweistellige Währungsverluste. Wie hat das denn unseren Aktienflex berührt?
Ja, auch wieder mit Herausforderungen. Wir hatten natürlich dann nach Q1 das Gewicht in den USA reduziert. Wir müssen auch ganz klar sagen, dass die Zölle entweder amerikanische Unternehmen oder Unternehmen, die in Amerika produzieren, treffen oder den Konsumenten in den USA. Das heißt also, volkswirtschaftlich dürften die Zölle eher negativ sich auswirken. Das hat aber der Aktienmarkt ignoriert. Dann kam noch hinzu, dass es ein paar Enttäuschungen gab bei sehr großen europäischen Unternehmen. Und insgesamt auch das zweite Quartal war schwierig. Dann kam noch der Punkt mit dem US-Dollar, der dann schwächer geworden ist, was natürlich dann amerikanische Anlagen betrifft. Nichtsdestotrotz war dieser Effekt der Liberation Day nicht ganz so schlimm wie der Deep-Sieg-Tag für
okay.
uns.
Okay. Ja, und jetzt seit dem 1.7. das laufende dritte Quartal, sage nur ein Stichwort, Taco-Trade. Also auf gut Deutsch, Donald Trump, große Ankündigung und nichts dahinter. Und die laufende Berichtssaison mit einer Zunahme der ja doch Prognosekürzungen bei vielen Unternehmen mit dem Blick nach vorne. Außer, wenn wir natürlich nochmal an Meta und Microsoft denken, die richtig stark berichtet hatten. Wie sieht denn bisher das dritte laufende Quartal für uns im Aktienflex aus?
Also da gibt es auf jeden Fall was Erfreuliches zu sagen, nämlich dass diese Überraschungen, negativen Überraschungen bei den Prognose uns wenig betroffen haben. Mhm. Also wir hatten eigentlich von 70 Unternehmen, ich würde mal sagen, ein oder zwei Unternehmen, die da davon betroffen waren. Das sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Im Falle von Novo war das jetzt kein großes Ausmaß, weil wir die Aktie nicht übergewichtet haben. Also das heißt, die Berichtssaison von der Selektion war okay, war gut. Was wir gemacht haben, wir haben uns defensiver aufgestellt, um einfach mögliche Fallen aus dem Weg zu gehen. Heißt aber natürlich auch, wer defensiv ausgerichtet ist und der Markt steigt, der muss umso mehr arbeiten.
Du meinst vor allem, wenn der Markt aufgrund der Technologieaktien, der aggressiven Technologieaktien gestiegen
ist. Das ist richtig. Wobei natürlich auch bei den Technologieaktien viele Prognosekürzungen waren. Mhm. Und da waren natürlich auch die Auswirkungen waren manchmal sehr, sehr stark. Ansonsten, wir haben angefangen, auch neben den defensiven Aktien wieder verstärkt Absicherung zu kaufen. Das heißt, wir sind derzeit unterinvestiert und sind uns nicht sicher, ob jetzt gerade der Bereich Technologie nach vorne hin weiterhin so stark läuft.
Wenn du sagst unterinvestiert, was bedeutet das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Heißt das, wir haben jetzt nur noch die Hälfte investiert im Aktienfonds?
Nein, das auf keinen Fall. Wir sind ja ein Aktienfonds und ein Aktienfonds muss mindestens 50% investiert sein. In normalen Phasen ist man eher bei 95%. Wir sind jetzt leicht unter 95%.
Also
das ist also überschaubar.
Fast
und unsere Strategie ist ja auch meistens, dass wir Positionen langsam aufbauen. Das heißt also, wenn wir jetzt anfangen, Absicherung zu kaufen, dann kommen da sicherlich noch zwei, drei Schritte.
Okay. So viel eigentlich als kurzer Überblick, als Einstieg über das laufende Jahr. Wir schauen heute auf Schwerpunktgewichtungen. Wir schauen auf den Status quo und natürlich auf den Blick nach vorne, was wir vorhaben. Starten wir doch mal. Du hast uns heute einige, sagen sozusagen, Top-Einzelwerte mitgebracht. Vier Beispiele. Wir reden gleich über AT&T. Wir reden über British American Tobacco, wir reden über Münchner Rück und über Netflix. Highlights unserer Top-Einzelwerte.
Ja, danke, Michael. Ja. Jetzt muss ich dazu was erzählen.
Ja.
Und das ist natürlich relativ schwierig, weil die ersten drei Unternehmen jetzt ziemlich langweilig sind. Sie werden wahrscheinlich nie stärkere Umsatzrückgänge sehen.
Vielleicht. Darf ich dich kurz unterbrechen? Würde es dich stören, wenn ich das Wort langweilig durch grundsolide ersetzen würde?
Nein, das würde mich nicht stören. Gut. Das okay. würde mich nicht stören. Ich komme eher von der, was kann man dazu erzählen? Was sind so spannende Equity-Stories oder Aktien-Stories? Bei AT&T, das ist ein amerikanisches Telekommunikationsunternehmen, ist einfach ein stabiles Wachstum. Wir können darauf hoffen, dass ein bisschen die Preiskomponente oder die Mixkomponente sich verbessert. Was wir am Ende des Tages haben, wir haben hier 6% Dividendenrendite, wir haben ein einstelliges KGV und eigentlich auch ein beschleunigtes Gewinnwachstum. Dementsprechend ist das so eine Aktie, die derzeit groß in unserem Portfolio ist. Aber ich kann natürlich die Komponente AI oder Verteidigung jetzt hier nicht großartig einbringen.
Wenn du sagst groß, die Gewichtung, was bedeutet das etwa?
Das groß bedeutet, dass es etwa 5% sind.
Okay, gut.
Und daneben haben wir ja natürlich auch noch andere Telekommunikationsunternehmen. Also es sei die Deutsche Telekom erwähnt, es sei Verizon erwähnt. Das ist also der Sektor, der derzeit das größte Gewicht hat, weil auch Alphabet und Meta in diesem Sektor sind.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Gut. Zweiter Titel?
Zweiter Titel. Da geht es ums Thema Rauchen. British American Tobacco, Lucky Strike, eine Marke. Es ist eine absolut attraktive Bewertung. Michael, du hattest sie auch schon häufiger.
Ich glaube, mehrfach, ja.
Weitblick, wenn man die Aktie sieht, wir haben jetzt hier über 30% gemacht. Wir haben ein einstelliges KGV. Wir haben 5-6% Dividendenrendite nach wie vor. Und vielleicht mal hier so die Marketing-Story, die vielleicht nicht jeder kennt. Es gibt natürlich den Trend zu tabaklosen Zigaretten oder E-Zigaretten. Die wachsen deutlich, während Tabakprodukte eher rückläufig sind. Aber die Marge bei den E-Zigaretten ist deutlich höher als bei den Tabakunternehmen. Das heißt, an irgendeinem Punkt, wenn das Geschäft groß genug ist, das E-Zigarettengeschäft, werden Wachstumsraten und Margenausweitung dominieren.
Also deutlich besser als das, was wir jetzt in den letzten 2-3 Jahren gesehen haben, oder?
Ja, das wird also nochmal eine Beschleunigung verursachen. Und das ist auch genau so ein Kriterium, was wir nach vorne hin sehen. Wir wollen ein beschleunigtes Gewinnwachstum sehen. Und wir können uns nicht vorstellen, dass wir das unbedingt im Tech-Bereich sehen werden, weil einfach dort die Wachstumsraten schon so hoch sind.
Okay. Dein drittes Beispiel, das du uns mitgebracht hast?
Ja, auch ein deutscher Langweiler, nämlich die Münchner
Rück. Nein, eine deutsche grundsolide Aktie, Entschuldigung.
Ja, eine absolut solide Aktie. Gibt es auch schon über 100 Jahre. Die Gesellschaft zeichnet sich aus strukturelles Wachstum und Dividendenerhöhung und vor allem eine sehr, sehr solide Bilanz. Das heißt also, hier gehen wir vom Dividendenwachstum aus und das ist einfach ein deutscher Standardwert.
Mit dem Blick nach vorne, was das Geschäft betrifft?
Gut, also operativ, was es hier immer wieder als Thema gibt, sind Preiserhöhungen. Können die Preiserhöhungen weitergegeben werden an die normalen Versicherungsgesellschaften? Da kann natürlich das Momentum mal ein bisschen rausgehen, weil einfach das Niveau ganz gut war.
Betreffend die eventuelle Zunahme der Naturkatastrophen?
Das könnte ein Problem sein, da wollte ich jetzt auch gerade drauf kommen, dass wir natürlich die schlimmsten Naturkatastrophen sind meistens die Hurricanes. Die Hurricane-Saison läuft gerade. Das heißt also, wenn jetzt größere Hurricanes kommen, kann es hier doch mal einen Kursrutsch geben. Den würden wir aber eher als Einstiegsniveau sehen. Wenn jetzt nichts kommt, dann freuen wir uns im nächsten Jahr über eine gesteigerte Dividende.
Gut. Und ich hoffe, dass du bei deinem vierten mitgebrachten Beispiel selbst du das Wort Langweiler oder langweilig nicht wirst in den
Gang. Nein, das werde ich definitiv nicht machen. Ich habe bewusst Netflix aufgenommen, weil das ist natürlich so eine Story, die man sehr einfach erzählen kann. Das mögen wir auch. Wir mögen Plattformen. Das heißt also viele Nutzer, die auf deinen Plattformen sind. Und dann erhöht das Unternehmen sukzessive die Preise. Das hat den Effekt, dass dem keine Kosten gegenüberstehen. Das heißt, die Marge wird steigen und das Gewinnwachstum ist überproportional. Und solche Plattformen, die wir im Portfolio haben, Netflix ist die größte, Spotify wäre ein anderes Beispiel, Duolingo wäre ein Beispiel, aber auch eine Uber beispielsweise.
Okay.
Oder eine Bookings.
Okay, danke. Also so viel zu ein paar konkreten Einzelhighlights. Wenn wir auf unsere Sektorenallokation schauen, du hattest ja gerade schon so ein bisschen das Wort Telekommunikation in den Mund genommen. 4 positive Sektoren hast du uns mitgebracht, die dir gefallen oder wo wir auch dann, glaube ich, übergewichtet sind.
Ja, das ist richtig. Teilweise schon angesprochen. Also es sind defensive Sektoren, die sich dadurch auszeichnen, dass das KGV eher niedrig ist und dass die Dividendenrendite hoch ist. Die sich aber im zweiten Schritt auch darin auszeichnen, dass man im nächsten Jahr wahrscheinlich ein stärkeres Wachstum oder Gewinnwachstum sehen wird. Allen voran sind es die Versorger. Die Versorger, da hattest du letzte Woche oder vorletzte Woche ja auch
American Electric Power dabei.
Genau solche Aktien suchen wir. Also Aktien, die investieren und für die Investition Geld bekommen. Das heißt, sie kriegen sicheres Geld für jede Investition, die sie machen. Dementsprechend sollten sie alles Geld investieren, damit die zukünftigen Gewinne größer werden. Und als ich E.ON angefangen habe zu covern, E.ON als deutsches Unternehmen, lagen die CapEx die Investitionsausgaben bei 2,53 Milliarden. Heute sind wir bei 6 Milliarden. Das heißt, diese Gesellschaft investiert 6 Milliarden und bekommt einen halbwegs sicheren Return darauf.
Also Thema Profiteur eines Netzausbaus der Sektor.
Das ist wichtig.
Also, und die Investitionen, die sich dann zukünftig in steigenden Cashflows einfach widerspiegeln.
Genau, genau. Also da ist das ganz große Sonderthema Infrastruktur, jetzt mal für die Europäer. Mhm. In den USA ist es wahrscheinlich eher positive Regulation. Was aber in beiden Märkten hinzukommt, ist, wir hatten früher im Versorgerbereich oft kein Wachstum, weil einfach die Stromnachfrage nicht gestiegen ist, weil die Geräte immer effizienter wurden. Jetzt haben wir Stromnachfrage, die steigt. Das kommt von E-Mobilität, das kommt von Rechenzentren. Also das Thema Rechenzentren kann man beeinflusst den Versorgersektor auch sehr positiv. Also das wäre das zum Versorger. Hier haben wir wahrscheinlich eine Handvoll Unternehmen. Wir haben über 10% in dem Sektor derzeit investiert.
Mhm. Gut. Zweiter Sektor. Schon angesprochen gerade, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, bei den Einzelhighlights. Tabak.
Tabak, ja. Also das gilt, da haben wir insgesamt 3 Unternehmen. Wir haben noch die Philip Morris und die Altria. BAT ist die größte Position. Für alle gilt eigentlich dasselbe. Es geht hier vor allem um das strukturelle Wachstum in neuen Märkten und Preiserhöhung. Und damit Preiserhöhung, eine stabile bzw. leicht steigende Dividende und auch eine günstige Bewertung bei einem hohen einstelligen Gewinnwachstum.
Gut. Der dritte Sektor, der uns gefällt und in dem wir gut investiert sind, ich aber glaube, wenn ich darauf schaue, auch den hatten wir sozusagen namentlich über ein Beispiel gerade schon erwähnt, Thema Versicherung.
Genau. Wobei wir derzeit ein bisschen mehr Dynamik bei den amerikanischen Versicherern sehen. Münchner Rück war halt einfach eine größere Position, deswegen habe ich sie mitgebracht. Mhm. Aber also generell kaufen wir derzeit Versicherungen. Da sind wir eher am Markt dran. Was so ein bisschen die Chance nach vorne hin ist, ist das strukturelle Wachstum, aber auch, weil hier einfach so viele Daten genutzt werden und Ausfallrisiken berechnet werden, sollte das ein Profiteur von KI sein. In der Anwendung, jetzt nicht in der Produktion oder in dem Machen. Dementsprechend gefällt uns der Versicherungssektor. Das sind jetzt mal so 3 Sektoren, die eher defensiv waren.
Ja, Thema Sonderthemen.
Jetzt kommen wir zum Sonderthema, ja genau. Sonderthemen. Da gibt es natürlich immer viele Sachen, die der Markt versucht zu spielen. Es gibt aber nur wenige Sachen, die dann wirklich langfristig oder über einen längeren Zeitraum laufen. Ja. Wir haben das bei Verteidigung gesehen und natürlich kann man uns vorwerfen, wir sind da so spät drin. Umgekehrt muss man sagen, das Verteidigungsthema wird uns die nächsten Jahre verfolgen. Wir haben das Thema jetzt stärker gewichtet. Wir haben ein deutsches Unternehmen, was im DAX drin ist. Wir haben aber auch amerikanische Unternehmen, weil wir einfach davon ausgehen, dass die Europäer in Amerika einkaufen müssen, um die Ukraine zu unterstützen.
Das bedeutet ganz kurz dazu, also wenn man sich die Kursschwankungen, die Kursentwicklungen, all das der Verteidigungswerte anschaut, sie sind ja momentan gerade ein wenig unter Druck. Also ich mache das mal ganz konkret. Ja. Die Rheinmetall war ja in der Spitze bei deutlich über 1.900 Euro. Sie ist ja momentan in dem Bereich um die 1.600 Euro. Also sie korrigieren momentan schon deutlich zweistellig, was auch unserer Meinung nach sehr gesund ist, dass dort auch ein wenig heiße Luft abgelassen wird. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, genau diese Phase der momentan eher der Kursrückgänge, dieser Beruhigung, dieses heißen Luftablassens, nutzen wir, um in dieser Phase momentan dort eher das Engagement dann etwas zu vergrößern.
Das ist richtig. Also da haben wir eine gewisse Geduld mit diesen Themen, weil wir einfach sagen, die Themen werden uns länger begleiten. Und dann versuchen wir vor allem Kursrücksetzer dazu zu nutzen, um die Position aufzubauen.
Gut, ein zweites Sonderthema, das du mir gegenüber erwähnt hast, Smart Mobility.
Ja gut, da muss ich erstmal sagen, das ist derzeit noch nicht so stark im Fonds drin und wir wissen auch noch nicht, wie der Markt dieses Thema nennen wird. Es geht um das Thema Robotaxis und veränderte Mobilität nach vorne hin. Wir können uns vorstellen, dass das ein großer Bereich wird. Das wird ein disruptives Thema sein. Es geht gegen die Taxibranche, es geht möglicherweise auch gegen die Fahrzeugbranche, also die Autobranche. Das kann ein sehr großes Thema werden. Wir haben aktuell erstmal einen Wert in diesem Bereich, das ist die Uber. Aber es kann schon sein, dass wir den Perspektive stärker ausbauen. Vor allem dann, wenn auch der Markt das positiv sieht.
Also das klingt alles andere als langweilige Themen.
Das ist nicht langweilig, nee.
Was gefällt uns nicht so gut? Mach's kurz, 3 Beispiele.
Das sind die Halbleiter. weil wir einfach hier doch ein sehr hohes Sentiment, positives Sentiment haben. Wir haben derzeit hier noch Wachstum. Der Markt schaut hier auf das sequentielle Wachstum. Es wird irgendwann in den nächsten Quartalen wahrscheinlich auch hier ein Nullwachstum geben, beziehungsweise ein negatives Wachstum. Mhm. Und die Bewertung von den Unternehmen ist schon sehr, sehr stark. Sie werden getrieben, weil die Nachfrage so stark ist. Aber es wird auch irgendwann mehr Kapazität kommen. Und dann werden die Preise fallen. Also das heißt, das ist so ein Thema, das wollen wir derzeit nicht spielen. Das zweite ist Zölle.
Ja.
Das wird, irgendjemand muss ja die 600 Milliarden, die der Staat, der amerikanische Staat über Zölle eingenommen hat, auch bezahlen. Aktuell sieht es eher danach aus, dass es die Unternehmen sind. Das heißt aber dann, dass wir eine Margenkürzung sehen, was natürlich auch nicht positiv ist. Und am Ende des Tages wird wahrscheinlich der Konsument darunter leiden. Das heißt für uns, zyklischer Konsum weiterhin mit Vorsicht. Im zyklischen Konsum gibt es mehrere Teilbereiche. Das sind die Autos. Autos sind natürlich von Zöllen belastet. Da sind wir einfach noch vorsichtig. Spannender ist, sind wahrscheinlich die Luxusunternehmen. Die werden irgendwann die gestiegenen Preise an die Kunden weitergeben. Und für möglicherweise können wir damit LVMH oder MS nach vorne hin mehr Geld verdienen. Wir haben beide Aktien aktuell noch nicht, aber das prüfen wir gerade.
Drittes Thema.
Und der dritte, und das ist wahrscheinlich auch der Sektor, der derzeit am stärksten unter Trump leidet, ist der Healthcare-Sektor, also Medikamente. Wir haben per se schwache Pipelines. Wir haben eigentlich nur das Thema Adiposität, also Fettleibigkeit, da enttäuschen.
Oh, da erinnere ich mich an die Kursschwankung bei Novo Nordisk, die ich in den letzten Monaten mehrfach thematisieren durfte.
Das ist richtig. Und Novo können wir uns auch merken für die nächsten Folien oder nächsten Punkte, die wir besprechen. Also insgesamt schwache Pipeline, Adiposität als Thema. Wir haben dann die Zollthematik, das wissen wir auch noch nicht, wie es ausgeht. Das heißt für uns, wir sind im defensiven Bereich hier tätig und das sind vor allem die Krankenversicherer.
Okay, super. Danke zu unserem Thema, welche Sektoren uns gefallen, was uns nicht gefällt, wo wir die Schwerpunkte legen oder noch legen werden. Ja, Status quo, kurz zusammengefasst. Ich gebe dir die Überschrift und du gibst mir die Argumente, okay?
Ja, gerne.
So, meine Meinung. Aktienmärkte sind auf Indexebene historisch hoch bewertet. Was sagst du dazu?
Dadurch, dass der Technologiesektor dominiert, ist das richtig. Wir haben hier hohe KGVs. Wir können mit hohen KGVs durchaus leben, brauchen aber dann den Nebensatz beschleunigtes Gewinnwachstum. Also wenn die Gewinne im nächsten Jahr stärker wachsen würden, dann könnten wir gerne ein 25er KGV zahlen.
Das also ist aber nicht der Fall. S&P 500.
Ja.
Oder?
Ja. Also das ist derzeit einfach nicht der Fall. Wir reden über rückläufige Gewinnwachstumsraten und eine hohe Bewertung. Und dementsprechend in manchen Bereichen sind wir da schon ganz schön teuer.
Ich weiß, du denkst global und eben aufgrund auch des hohen Gewichtes des amerikanischen Marktes dann auch gerne immer an den S&P 500 oder den Nasdaq.
Ja.
Aber soweit ich weiß, ist auch unser guter alter DAX historisch betrachtet momentan teuer bewertet.
Das ist richtig.
Bei seinen 24.000 Punkten.
Und das ist richtig, weil er natürlich auch getrieben wird von einigen wenigen Aktien, die tendenziell dann eine höhere Bewertung haben. Einen hatten wir schon genannt, Münchner Rück, SAP, die historisch jetzt gesehen auch eher höher handeln. Rheinmetall, weil einfach die Gewinne hier noch nicht gekommen sind, die kommen können. Also deswegen, da hast du auch recht. Also eine Beschleunigung in Deutschland kann man darstellen, aber dann braucht man auch eine wirtschaftliche Erholung. Und die wirtschaftliche Erholung
ist fraglich.
Wird kommen, aber ob sie jetzt so schnell kommt, sei mal dahingestellt.
Okay, nächste plakative Aussage von mir. Die heutige Situation ähnelt ein wenig der Dotcom-Phase und dem Vorfeld der Finanzkrise. Was sagst du dazu?
Ja, also Dotcom, für die Zuschauer, die das noch wissen, 2000 war das. Das war vor allem getrieben über den neuen Markt bzw. Nasdaq. Es gab einige wenige Unternehmen damals. Das waren die Cisco, das war Intel, das war Microsoft, die den Markt getrieben haben.
Ja.
Also das hieß, der ganze Anstieg war zurückzuführen auf einige wenige Unternehmen. Das war nicht besonders gesund. Heute haben wir eigentlich eine ähnliche Bewegung. Wir haben in Europa die Super 7, wir haben die Mag 7 in Amerika. die doch den Markt nach oben ziehen.
Also und extrem hohe Indexgewichtungen haben.
Genau, ja. Genau. Also es sind wenige Unternehmen.
Darf ich da einhaken?
Natürlich.
Also ich habe das Gefühl, wenn wir momentan uns die Quartalsberichte dieser großen Unternehmen anschauen, also ich hatte ja vorhin schon im Anspann zum Beispiel Meta, Microsoft genannt, die verdienen ja Milliarden. Das ist doch, glaube ich, schon zum einen ein wenig anders als damals in der Phase um das Jahr 2000 herum. Und die Bewertungen, die wir heute haben, auch für diese Titel, sind, glaube ich, auch um einiges niedriger, als sie damals in dieser Phase waren, oder?
Das ist richtig. Also damals hatten wir mehr unprofitable Unternehmen beziehungsweise Unternehmen, die noch nicht so viel verdient haben oder die so einfach so ein Gewinnpotenzial hatten wie eine Alphabet oder wie eine Meta. Nichtsdestotrotz muss man sagen, diese Aktien werden auf Wachstum gehandelt. Und wenn das Wachstum nach vorne hin zurückkommt und gerade jetzt mal, wir mögen ja Alphabet und Meta, mögen wir ja.
Ja.
Aber was man hier nicht unterschätzen darf, da gibt es eine zyklische Komponente und diese zyklische Komponente heißt Werbung. Wenn einfach die Zyklik gegen uns spricht und wir sehen es ja von den Frühindikatoren und die Werbung zurückgeht, dann kann es hier auch mal eine Delle geben in den Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz muss man klar sagen, dass die Unternehmen, die heute existieren und auch 2000 schon vielleicht in den Ansätzen existiert haben, die heutigen Unternehmen sind schon stärker als damals 2000. Was aber wichtig ist, eine gesunde Entwicklung fußt eigentlich darauf, dass der breite Markt steigt. Und das ist derzeit nicht der Fall.
Okay, das ähnelt dann auf jeden Fall dieser Phase. Ja, und der zweite Punkt, Vorfeld oder Umfeld der Finanzkrise.
Ja, da sei vielleicht auf den Film The Big Short hingewiesen.
Das ist übrigens einer meiner Lieblingsfilme, den schaue ich mir immer wieder an.
Ja, ich habe es gemerkt, der ist auch zweimal in der Präsentation erwähnt. Da ging es auch ein bisschen darum, dass man gesagt hat, dass fundamental irgendwas nicht stimmt und es hat relativ lange gedauert, bis der Markt das gesehen hat. Und heute sagen wir, die Zölle sind nicht positiv, der Konsument muss am Ende das zahlen, das Geld fehlt und die Märkte sind trotzdem gestiegen. Und das macht jetzt mal aus meiner Sicht wenig Sinn. Also dementsprechend würde ich ja schon davon ausgehen, dass wir irgendwann Prognosekürzungen bekommen, beziehungsweise niedrigere Margen.
Wenn ich das nochmal konkret ansprechen darf, also gerade diesen Zeitfaktor, weil du sagst, das kann auch manchmal länger dauern. Also es geht um damals die Finanzkrise, um die sozusagen Blase am amerikanischen Immobilienmarkt mit diesen Subprime-Darlehen. Und nur kurz zur Erinnerung für die, die vielleicht zu dieser Zeit noch nicht am Markt waren. Also im März 2007 sind die ersten Hedgefonds von Bear Stearns pleite gegangen. Die Finanzkrise kulminierte am Ende erst im Herbst 2008, also 1,5 Jahre später, bevor es dann sozusagen zur Pleite von Lehman Brothers kam. Und der Tiefstand der Börsen war im März 2009. Ja. Ich glaube, das ist das, was du sagen wolltest, dass Entwicklungen, die einem vielleicht nicht gefallen, die man heute schon oder wir realisieren als zukünftig belastende Faktoren, dass das eventuell an der Börse etwas länger dauern kann, bis das wirklich auch dann sich nachher in Kursen zeigt.
Das ist richtig.
Gut. So, dann noch etwas Positives von mir. Berücksichtigte Sonderthemen mit relativer Stärke.
Ja gut, das hatten wir ja schon angesprochen, nämlich die Verteidigung Smart Mobility.
Ja.
Dafür ist jetzt noch der Punkt alternative Währung. Das könnte man vielleicht noch hervorheben. Also wenn es nach vorne in Krisen gibt, ist meistens ein Gewinner Gold. Das meine ich mit alternativer Währung, aber auch die Kryptos, die man über die Broker eigentlich ganz gut kaufen kann. Also wir haben beispielsweise eine Swissquote, wir haben, das wurde ja auch schon mal thematisiert, die New in Brasilien, wir haben eine Coinbase und das sind eigentlich Unternehmen, die einfach davon profitieren, dass mehr gehandelt wird im Kryptobereich.
Also auch das, glaube ich, sind alles andere als langweilige Themen. Okay, so viel zu unserem Status quo. Wir schauen nach vorne, der Blick nach vorne. Meine Überschrift lautet, weiterhin Opportunitäten nutzen.
Ja, das steht auf jeden Fall auf der Agenda. Also einerseits, dass wir spannende Unternehmen finden, die wir über eine längere Zeit halten, weil wir einfach von dem Geschäftsmodell überzeugt sind und vielleicht so ein spannendes Unternehmen, weil ich auch Nutzer bin, ist Duolingo aus meiner Sicht.
Stimmt, die hatten wir auch schon mal im Weitblick.
Genau, also das Thema Sprachenlernen, das wollen viele Menschen, auch wenn man das über KI substituieren kann. Aber da geht es eher um das Spiel beziehungsweise steigende APUs, also steigendes Preisniveau. Das wäre sowas strukturelles Wachstum. Aber was es natürlich auch heißt, wenn eine Aktie deutlich fällt und eine Gewinnwarnung ausspricht und dann kommt noch mal was Negatives, dass man sich dann diese Werte auch anschaut, ja, und vielleicht dann schönes Timing hinlegt und die Aktie am Tiefstand kauft.
Das schaffen die wenigsten.
Aber wir haben später ja noch zwei Aktien für den Dividenden, wo wir da anfangen, eine Position. Wir werden nicht den Tiefpunkt erreichen, aber werden sukzessive die Position ausbauen. Aber dann vielleicht doch nochmal der Hinweis auf Luxus, LVMH, Hermes. Diese Unternehmen wird es in 10 Jahren noch geben. Und die Klientel, die sie bedienen, die wächst. Die Unternehmen werden wahrscheinlich stärker sein oder werden gestärkt aus der Krise kommen. Und wenn man dann einen langen Zeitraum oder einen langen Anlagehorizont hat, denke ich, dass man da mit den Aktien schon eine positive Rendite machen kann.
Also du sprichst gerade, wenn ich das so zusammenfassen darf, ja, über diesen schönen Begriff Fallen Angels, gefallene Engel, gefallene Börsenlieblinge, ja, die jahrelang eine extrem gute Performance gezeigt haben, dann auch entsprechend teuer bewertet worden sind. Und wenn sie dann in eine enttäuschende Phase kommen und so wie ich dich gerade verstanden habe, dauern diese Phasen dann auch häufig länger, als man denkt. Das heißt sozusagen, der Erwerb dieser Aktien in diesem Kursrückgang erfolgt meistens in der Regel zu früh. Bleiben wir bei LVMH, also die war ja in der Spitze noch im letzten Jahr bei 900 Euro etwa, die hat sich halbiert und scheint jetzt im Bereich wohl um 450 seinen Boden auszubilden. Aber auch das dauert jetzt schon über 6 Monate. Also ich glaube, diese Bodenbildungsphasen bei solchen Titeln, die dauern lange. Und ich glaube, da muss man Geduld mitbringen. Genau. Und das Ganze, ich will jetzt nicht sagen scheibchenweise in Tranchen oder per Sparplan machen, aber in der Regel ist sozusagen, wenn ich mich, glaube ich, mit diesen Themen oder diesen Firmen beschäftige, die Entscheidung, ich kaufe sie heute und das war's, eher nicht die richtige Entscheidung, sondern erstens Stück für Stück in aller Ruhe, Bodenbildung abwarten und zweitens, Sie kennen das von mir, kommen dann häufig die erwähnten Stillhaltergeschäfte dazu, die Zusatzerträge generieren. So viel also zu den Opportunitäten. Was ganz klar ist, wir legen, das hattest du ja vorhin auch schon erwähnt, unverändert den Fokus auf Qualitätsunternehmen. Was ist momentan denn noch wichtiger geworden für dich?
Ja, im Zusammenhang mit Fallen Angels ist das vielleicht ein ganz guter Übergang. Managementwechsel.
Da haben sowas, wir auch ein paar gesehen, oder?
Sowas dauert immer und man sollte da irgendwie die obligatorischen 100 Tage dem neuen Management zugestehen und auch erst erwarten, dass nach 100 Tagen was passiert. Wir haben jetzt Novo Nordisk beispielsweise mit Nestle. Dem neuen Management. Nestle, das Management ist schon länger da. Also die müssen jetzt auch langsam anfangen, ihren Track Record oder ihre Performance auszuweisen. Aber bei Novo ist es noch relativ aktuell und dementsprechend vor Q3 weiß nicht, ob da irgendwas passieren kann, ja, bei der Aktie. Aber prinzipiell, und das entgleitet ja auch mir, also meistens dem Markt irgendwann, wenn die Märkte gut laufen, achtet man weniger auf Managementwechsel, beziehungsweise dass jemand seinen Track Record nicht mehr halten kann. Und das ist in diesem Halbjahr doch ein bisschen viel geschehen und das heißt, nach vorne hin wollen wir ja auch unsere Portfolien konzentrieren. Ja. Das wären so Kandidaten, die wir dann dafür abbauen und stattdessen lieber etablierte Unternehmen mit Track Record
kaufen. Also bei deiner Analyse ein noch stärkerer Fokus, wie gut ist die Marktstellung des Unternehmens?
Genau.
Liefert das Management? Erfüllt es die Erwartungen? Und wenn es sie nicht erfüllt, gibt es einen Managementwechsel, weil da kulminiert wahrscheinlich in der Regel alles im Rahmen dann deutlicher Kursrückgänge, was wir eben ja auch erlebt haben im ersten Halbjahr. Ja. So, und du hast gerade einen Stichpunkt genannt, mit dem jetzt Blick nach vorne. Wir reden jetzt einfach nochmal über die Struktur des Portfolios, Überschrift Fokussierung.
Ja, also aktuell haben wir etwa 70 Unternehmen im Portfolio, das heißt, kleingeschrieben, 70 Wetten gegen den
Markt. Nein, das Wort mag ich gar nicht. Wir wetten nicht. Wir investieren sinnvoll und solide.
Aber 70 Unternehmen, die wir aus dem Pott von etwa 1500 Unternehmen auswählen.
Ach, so meinst du das? Okay, wir haben breite Benchmarks. Was sind denn so Benchmarks?
Die MSCI Welt und auch Stock 600. Stock 600 hat natürlich nur 600 Unternehmen.
MSCI Welt etwa 1400 natürlich.
Und dann die europäischen.
Aber wir haben dann fast eher Richtung 2000 Unternehmen,
genau,
um die es dort gehen würde. Und davon, sagst du, pickst du dann etwa 70 heraus, was dann natürlich, jetzt verstehe ich dich auch, durchaus in dem Sinn eine Wette ist, weil man ja doch relativ viele Unternehmen unberücksichtigt lässt.
Genau, genau. Okay. Also es sind auch nur 1200 jetzt in der Benchmark, aber okay, sei es dahingestellt. Was wir machen wollen, ist, wir wollen weniger Unternehmen, dafür halt eine stärkere Ausrichtung auf die bestehenden Unternehmen. Ich habe jetzt mal hier hingeschrieben, dass wir runter auf 60 Unternehmen gehen. Das heißt, wir müssen 10 Unternehmen noch verkaufen. Kann mir aber auch vorstellen, dass man da unter die 60 gehen kann. Das wäre so der erste Punkt.
Und das bedeutet, wenn du 10 reduzierst, nur noch 60?
Die Einzelgewichte.
Das heißt, die Gewichtung der einzelnen Aktien werden deutlich erhöht im Portfolio, sichtbarer, okay.
Ja.
Das bedeutet für die Top 10, die werden dann ungefähr...
Wir sind aktuell bei 31%.
Also die 10 größten Unternehmen machen momentan 31% des Portfolios aus und du willst dann etwa auf...
Ja, das kann dann rechnerisch auch Richtung 40 gehen.
Okay.
Dann haben wir halt in den großen Positionen, ich hatte ja eine AT&T genannt, 5% und in den weiteren Positionen auch größere Zahlen. Ja. Und was wichtig ist, wir werden... Das zweite Halbjahr wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, wir starten das zweite Halbjahr eher defensiv, mit defensiven Sektoren. Wir haben ein bisschen die Absicherung wird beibehalten, vielleicht sogar ausgebaut.
Naja, also vielleicht macht das ja durchaus Sinn, also ich bin davon überzeugt, also gestern der Börsentag in den USA hat es ja wieder gezeigt, eine kleine Zunahme der Nervosität im Technologiebereich, man weiß, ob die Märkte jetzt auch in diesem Quartal, jeder redet davon, August, September, Oktober, saisonal eher die schwierige Phase, doch ein bisschen anfälliger werden. Super. Das als großer Überblick, um Ihnen ein Gefühl für unsere Philosophie, die Positionierung und den Blick nach vorne für unseren Aktienflex zu geben. Aber wir sind auch ganz offen und transparent. Wir haben auch über Stolpersteine gesprochen. Wir sagen es auch einmal ganz kurz. Wie sieht denn die Performance im laufenden Jahr aus?
Ja, die Performance könnte besser sein. Wir sind aktuell bei -2%. Da muss man ein bisschen berücksichtigen, dass die USA ja in Euro auch auf dem Niveau etwa ist. Das heißt also, wir haben negative Währungseffekte. Dementsprechend im Konkurrenzvergleich passt das. Ich würde mich natürlich viel mehr darüber freuen, wenn wir hier eine absolut positive Zahl bekommen. Mhm. Jetzt habe ich das ein bisschen dargestellt, dass das Weltbild doch ein bisschen schwächer ist. Das heißt für mich umso mehr Herausforderung, Selektion und da noch ein paar schöne Perlen zu finden.
Okay, auf den ersten Blick kann man sagen, ja, in diesem Jahr durchaus eine eher unbefriedigende Performance. Wenn wir aber auf die Weltindizes, die globalen Indizes schauen, also MSCI World in Euro, die US-Indizes in Euro, bist du mit diesem leichten Minus gar nicht so weit weg davon.
Das ist richtig.
Und wir schauen halt ausnahmsweise mal auf einen hervorragenden Börsenjahrgang in Europa, der in der Breite etwa diese 8-10% in den Indizes gebracht hat. Und wir dürfen nicht nur auf den DAX schauen, der outstanding ist, der ist nicht unsere globale Benchmark.
Das ist richtig,
ja. Das als Fazit zum Aktienflex. So, du hast uns ganz kurz noch die zweite aktive Strategie mitgebracht, also eine von den vier, die du steuerst. Das Thema Dividende interessiert auch viele, also gerade auch viele unserer Kunden sind ja in der Dividende investiert, in der Strategie. Sag doch ganz kurz was, Quartal 1, Quartal 2, Quartal 3, wie sieht die Strategie dann aus?
Ja, vielleicht noch ein anderer Punkt, das ist ja das Schöne an der St. Galler Kantonalbank, dass wir auch ein Baukastenprinzip haben, dass wir verschiedene Bausteine haben, die mal gut laufen und dann läuft jemand anders ein bisschen schwächer. Ja, dieses Jahr ist es halt so, dass der...
Wenn ich das verstehe, Entschuldigung, also unsere Kunden haben die Möglichkeit, wenn sie bei uns Aktienstrategien investieren wollen, sich nicht für eine entscheiden zu müssen, sondern sie dürfen durchaus mixen, was wir ja auch sehr gerne möchten, idealerweise unterschiedliche Strategien, also eben auch ein Aktienflex mit einer Dividendenstrategie kombiniert oder eventuell mit einer quantitativen Strategie, weil wir immer grundsätzlich der Meinung sind, verschiedene Managementstile runden das Portfolio ab und schaffen es auch, das Portfolio gerade eventuell mal für schwierige Phasen, die auch mal wiederkommen werden, in der Summe einfach widerstandsfähiger zu machen. War das die Botschaft?
Ja, und mich betrifft das insofern ganz konkret. Ich mache ja den Aktienflex, da bin ich jetzt bei -2% absolute Performance, aber Dividende haben wir +10.
Jawohl, okay,
das,
alles klar. Dann reden wir doch hier drüber weiter.
Das ist doch dann mal ein Lichtblick. Und warum jetzt Dividende dieses Jahr so gut gelaufen ist, Wahrscheinlich muss man zum Schluss schon sagen, dass es die Value-Komponente ist. Es sind halt einfach günstige Unternehmen, die eine hohe Dividende zahlen. Wenn man sich jetzt Q1 anschaut, oder noch mal einen Schritt zurück, die meisten Unternehmen, die hohe Dividenden zahlen, sind in Europa oder in Asien ansässig. Das heißt, unser Anteil USA war in dieser Strategie geringer. Dementsprechend haben wir in Q1 auch besser performt, weil wir einfach weniger US-Werte hatten und Europa ist ja gelaufen.
Also rein strukturell schon mal bedingt.
Genau, von der Regionallokation einfach günstiger. Dann das Nächste, Technologie zahlt wenig Dividenden, wenn dann Dividendenwachstum. Und auch Pharma war jetzt hier nicht stark vertreten. Das heißt also, wir hatten weder Pharma noch einen großen Anteil an Technologiewerten.
Und für Europa, also gutes erstes Quartal.
Genau. Europa, okay. Und wir dürfen nicht vergessen, Q1, China war auch gut. Oh, okay. Und die chinesischen Aktien zahlen auch Dividenden. Also dementsprechend von der Selektion, von der Allokation, eigentlich alles richtig gemacht. Das hat Spaß gemacht.
Wie bist du durch das holprige zweite Quartal gekommen?
Ja gut, auch da ist es wieder so, wer zahlt die meisten Dividenden? Es sind die Banken, es sind die Versicherungen, es sind andere Bereiche. Banken, Versicherungen sind nicht von Zöllen jetzt im ersten als direkt betroffen. Das sind eher die Hersteller, die werden wahrscheinlich indirekt dann irgendwann betroffen sein. Aber insgesamt kam dieser Sektor besser durch den Liberation Day oder durch das zweite Quartal. Und das hat uns dann auch nochmal geholfen, zumal wir auch relativ viele Banken hatten. Die waren dann eher in Europa und in Asien. Wir hatten die Versicherungen, die ja dieses Dividendenwachstum haben. Und was hinzukommt, wir hatten weniger US-Dollar-Exposure oder einen geringeren US-Dollar-Anteil. Und der US-Dollar hat ja gerade im zweiten Quartal sehr stark gekostet.
Zweistellig. Das heißt, auch davon wurde die Dividendenstrategie deutlich weniger betroffen. Klingt auch gut. Wie kommen wir momentan im dritten Quartal zurecht? Das jetzt läuft?
Gut. Gut, kann man ganz einfach sagen. Es ist ähnlich wie im Aktienflex. Gewinnwarnungen haben wir relativ wenig. Wir sind auch hier defensiver ausgerichtet, weil natürlich Versorger und Telcos auch hohe Dividenden zahlen. Wir haben die 10% generiert dieses Jahr, obwohl wir auch immer eine Kasse hatten. Die Kasse ist etwa bei 5%. Ich mache das ganz gern, weil man dann einfach auch Opportunitäten nutzen kann, ohne was anderes zu verkaufen. Das heißt also, wenn wir mal irgendwo dann einen Dip sehen oder wenn wir irgendwo denken, dass es jetzt Sinn macht, japanische Aktien oder australische Aktien einzumischen, dann können wir das jederzeit machen.
Prima. Super, danke dafür. Als nächsten Punkt würde ich bei der Dividendenstrategie von dir gerne wissen, unter dem Stichwort unsere drei Säulen, Rendite, Wachstum, Beständigkeit. Was sind denn deine Auswahlkriterien?
Alle drei.
Und kannst du, das ist
aber
gut.
Dazu sage ich natürlich
kannst
gerne
du dazu
mehr.
Kurz was sagen? Ja, also natürlich. Zum Thema Rendite.
Also bei Rendite geht es um die Dividendenrendite. Ich hatte schon gesagt, dass die hohen Dividendenrenditen in Europa und in Asien zu erzielen sind. Man muss dann meistens noch unterscheiden, wird die Dividende einmalig gezahlt oder mehrmalig, also halbjährlich oder quartalsweise. Die großen Dividendenzahlungen haben wir in Europa. Die sind dann einmalig, dann haben wir 4-5%. Dementsprechend, wir gucken vor allem im ersten Halbjahr auf die Dividendenrendite.
Okay.
Im zweiten Halbjahr, wo dann die großen Zahlungen durch sind, schauen wir eher auf Dividendenwachstum.
Also weil was wir zweite Säule, Wachstum.
Genau. Was wir wollen, sind einfach Unternehmen, die ihre Dividende stetig erhöhen. Weil das sind Aktien, die auch Warren Buffett mag, beispielsweise Coca-Cola. Das ist eine L'Oreal, das ist eine BlackRock. Also da gibt es relativ viele Unternehmen. Jetzt haben wir ein bisschen das Problem aktuell, dass wir ein bisschen vorsichtiger beim strukturellen Wachstum sind. Dementsprechend haben wir aktuell noch relativ viel hohe Dividendenrenditenanteil.
Was noch nicht in diesem Jahr hervorragend funktioniert hat bisher.
Genau. Ich würde mir schon von vorne wünschen, dass wir doch da auch ein bisschen spannender unterwegs sind und ein bisschen mehr Wachstum kaufen. Da müssen wir mal schauen. Beständigkeit steht eigentlich über allem. Es bringt uns nichts, Unternehmen zu kaufen, die einmalig eine Dividende zahlen. Wir wollen eigentlich die Unternehmen sehen, die stetig ihre Dividende zahlen, beziehungsweise am liebsten die stetig ihre Dividende auch erhöhen. Also das sind die drei Säulen.
Prima. Du hast uns heute zum Abschluss für die Dividendenstrategie, um das noch ein wenig griffiger zu machen, zwei Beispiele mitgebracht. Wir beginnen mal mit dem ersten aus den USA. United Parcel Service, UPS, Logistiker, Börsenwert ca. 74 Milliarden US-Dollar, von der Bewertung Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr 13, nächstes Jahr 12 erwartet, übernächstes Jahr 11 erwartet, wenn die Gewinnsteigerungen kommen. Dividendenrendite aktuell auf dem Kursniveau ca. 7,5%. Was kannst du mir zu der Firma sagen?
Ich glaube, erstmal hast du ja schon fast alles gesagt.
Naja, aber nur ein paar Rahmen
da. Sie ist günstig.
Sie ist günstig. Warum ist sie günstig? Wollen wir auf den Kursverlauf mal schauen?
Genau.
Ich habe ihn für die letzten 10 Jahre mitgebracht. Wenn ich mir das anschaue, so vor 10 Jahren etwa bei 100 US-Dollar gestartet, also nicht die Börsennotiz gestartet, aber vor 10 Jahren notierte sie bei etwa 100, ging bis zum Jahr Ende 2021, Anfang 2022, ja, stieg sie bis auf, ja, 225 Dollar in der Spitze. Und aktuell, wenn ich das richtig sehe, sind wir bei 87 Dollar. Also wir sind im Bereich der Tiefstände der letzten 10 Jahre.
Genau.
Das ist jetzt mal eine Aussage von dir.
Gut, Nummer eins, wir bauen diese Position jetzt sukzessive auf. Wir haben also die ersten Käufe diese Woche gemacht.
Jetzt das vielleicht zeigt mal auch wieder, weil wir das Thema vorhin Enttäuschungen und wie lange dauert eine Enttäuschung, wie lange reagieren Kurse negativ. Wir sehen sozusagen, die Aktie fällt jetzt seit 3 Jahren.
Genau, und es gab mehrere Gewinnwarnungen.
Mehrere Gewinnwarnungen.
Also wir steigen nicht nach der ersten Gewinnwarnung ein. Ja. Jetzt kann man bei UPS natürlich ein paar Punkte nennen. Nummer eins, die Zyklik. Also es ist eine zyklische Aktie. Wir brauchen Wirtschaftswachstum, dass diese Aktie steigt. Wir haben kein Wirtschaftswachstum. Oder das Wirtschaftswachstum fällt geringer aus als erwartet. Mhm. Aber das wird sich nach vorne hin irgendwann drehen. Man kann auch sagen, dass Trump Globalisierung zerstört. Das ist eine sehr, sehr harsche Aussage, würde ich nicht unterschreiben. Es gibt interne Probleme. Einfach mit den Gewerkschaften und der Kostenseite. Das sind aber alles Punkte, die man beheben kann. Und wenn wir uns nochmal den Chart anschauen und ich sage, was für ein Gewinn je Aktie die Aktie zu dem Zeitpunkt hatte. Also als wir bei 200 waren, ja, ist der Markt davon ausgegangen, dass wir etwa 12 US-Dollar je Aktie Gewinn machen. Mhm. Jetzt sind wir bei 6. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Und wenn wir einfach sagen,
also das, was kommen wird an Erträgen.
Genau. Mhm. Derzeit sind wir eher, ist eine Bodenbildung bei den Gewinnen. Wenn wir einfach mal unterstellen, die Hälfte, also die Mitte dieser Spanne.
Also 10 Dollar 9, je Aktie oder 9.
Oder 9 oder, ja, 10 mhm. US-Dollar je Aktie. Dann ein normales KGV für die Aktie von 14, 15. Dann sind wir halt bei 130 bis 150, du hast gesagt, wir sind aktuell bei 87. Das ist ein ordentlicher Return, den man machen kann. Jetzt ist die einzige Frage, bis wann verdienen Sie diese 9 oder 10 Dollar?
Also die Dollar Zeitfrage wieder, die Geduldsfrage.
Genau. Mhm. Aber insgesamt, das wäre eine Aktie, da könnte ich mir dann die gleiche Headline vorstellen wie am Freitag, United Health, dass Warren Buffett hier einsteigt.
Mhm. Also das wäre so ein typischer Fall.
Ja.
So, und jetzt hast du ja gerade eine Firma genannt. United Health Group. Thema an sich Krankenversicherung, noch zwei, glaube ich, ja, Unterabteilungen, wie man das nennen mag, Daten, Apotheken noch. Börsenwert 275 Milliarden US-Dollar, schon eine andere Hausnummer. KGV für dieses Jahr momentan eine 19 erwartet, für nächstes Jahr eine 17, für in 2 Jahren eine 15. Dividendenrendite so um die knapp aktuell 3%. So, erzähl mir doch mal was zu United Health, weil da gab es ja einiges zu berichten in den letzten Monaten.
Also erstmal kann man sagen, das ist in der Vergangenheit ein absolutes Qualitätsunternehmen. Wir hatten hier strukturelles Wachstum, 4-5% Umsatz, bisschen Marge, die Aktienrückkäufe, dann waren wir bei 10% Gewinnwachstum oder es war auch drüber. Ne?
Wollen wir, um das zu belegen, auch hier einfach mal kurz einen Blick in den Kursverlauf der letzten 10 Jahre werfen, weil die Aktie sieht ja schon ein wenig anders aus als UPS, also jetzt in den letzten 6 Monaten nicht, aber wenn wir uns dieses lange Wachstum anschauen, so vor 10 Jahren notierte sie etwa bei 85 Dollar, ging dann bis noch letztes Jahr auf 600 Dollar im Kursanstieg und hatte sich jetzt im Rahmen der Krise und dieser Meldungen, die wir hatten, da kannst du ja gleich gerne noch was zu sagen, ein Kursrutsch bis auf 250 Dollar, wir sind jetzt so um die 300 Dollar. Aber der Chartverlauf über die 10 Jahre, und da sagtest du strukturelles Wachstum, Qualitätstitel, sieht in der Summe deutlich anders aus als der von UPS, wo man klar die Zyklik erkennen kann. Hier sehen wir wirklich dieses mittlere strukturelle Wachstum, was sich einfach in mittelfristig steigenden Kursen widerspiegeln sollte oder bisher getan hat. So, und jetzt zu diesem Rutsch in den letzten Monaten.
Gut, also da gibt es mehrere Punkte. Nummer eins, ein Imageproblem. Das ist wahrscheinlich das Größte. Das führte auch dazu, dass einer der Vorstände erschossen worden ist von einem Kunden oder einem Nicht-Kunden. Wir hatten dann einen Übergangs-CEO und jetzt haben wir wieder den alten CEO. Also sprich, Managementwechsel ist hier ein ganz großes Thema. Mit dem Managementwechsel kam auch noch ein Cut, also eine Prognosekürzung. Ein Unternehmen, was halt einfach 10 Jahre lang die Prognosen sukzessive angehoben hat, kam jetzt mit 2 oder 3 Quartalen, wo die Prognose enttäuschte. Und das führte zu diesem starken Rückgang.
Jetzt, das hatten wir mit dem Thema oder Stichwort Skandal, Betrug.
Das kam auch noch hinzu, dass dann natürlich auch noch die Presse dahin ging, dass es Accounting-Issues gab beziehungsweise Betrug. Das ist alles nicht förderlich.
Man in der Kursbewegung von 600 auf $300 sieht.
Ja, wir hatten im Aktienflex hatten wir das Thema Krankenversicherung ein bisschen angesprochen. Wir haben Positionen in Krankenversicherung. Wir hatten Glück, wir hatten keine United Health. Wir haben jetzt die United Health bei 200, also unter 300 angefangen zu kaufen. Hier ist einfach die Überlegung, dass das alte neue Management nach vorne hin wieder liefert, dass das Unternehmen zurückkehrt zur alten Stärke, einem strukturellen Wachstum und auch steigende Dividenden. Dementsprechend, wir finden, dass diese 3%, die wahrscheinlich dann auch mit hohem einstelligen Bereich wachsen würden, finden wir positiv.
Also die Dividendenrendite 3%. Genau. Und die positiven Stichworte jetzt in der laufenden Woche oder letzten Woche waren ja, die uns dann ja auch bestärken. Also wenn Berkshire Hathaway, also Warren Buffett einsteigt oder von The Big Short, der bekannte Fondsmanager Michael Burry, auch Positionen erworben hat, scheint das ja so etwas auch wie ein typisches Value Play auf diesem erniedrigten, ermäßigten Niveau zu sein.
Genau.
Das waren die 2 aktuellen Beispiele für unsere Dividendenstrategie. Gombi, vielen, vielen lieben Dank. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Also wir haben über unsere 2 großen globalen Strategien, Flex und Dividende, berichtet, einen Ausblick gegeben. Zum Thema Flex nochmal ganz kurz. Also er ist flexibel. Schwerpunkte Europa, USA. Konzentriertes Portfolio sollen 60 Aktien werden. Fokus auf Qualitätsaktien. Sonderthemen können berücksichtigt werden, zum Beispiel Emerging Markets, spezielle Sektoren. Absicherungen sind möglich, also Derivate-Geschäfte. Der Einsatz von Derivaten-Ergänzungsstrategien, zum Beispiel Stillhaltergeschäfte, ist dort möglich. Thema Renditeerhöhung. Und davon abgegrenzt, unsere Dividendenstrategie ist auch global, hat aber aufgrund der Dividendenzahlung, der höheren Dividendenrenditen, mehr Investitionen in Europa und auch in den Emerging Markets. Qualitative Auswahlkriterien, Schwerpunkt auf Dividendenhöhe, Dividendenstetigkeit und Dividendenwachstum. Ja, das war's. Gombi, lieben Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und mit Blick auf die Uhr auch für Ihre Geduld. War mit Abstand, glaube ich, unsere längste Folge vom Weitblick. Aber ich hoffe, wir haben sie für Sie spannend machen können. Und wenn Ihnen Gombi neben mir, also wir als du, wenn Ihnen das gefallen haben sollte, schreiben Sie es, dann werden wir das gerne öfter machen. Nicht jedes Mal mit einer solchen langen Folge, aber dann werde ich den Gombi öfters zu mir direkt dazu holen. Und insofern vielen lieben Dank für Ihr Einschalten. Sie wissen es, für Ihr Abonnement, Ihren Daumen, Ihre Fragen, Ihre Kommentare. Mit dem Blick nach vorne, den wir hier in den Portfolien gegeben haben, mit dem Blick nach vorne vom Weitblick. Am Freitag, unser Wochenschluss, werde ich Ihnen ein Sonderthema mitbringen. Einen gewissen Sektor mit dem Thema strukturelles Wachstum und defensiv. Ich glaube, das sind so 2 Dinge, die du heute mehrfach genannt hast. Mit dem werden wir uns am Freitag beschäftigen. Wir werden am Freitag auch noch auf Fragen von Ihnen eingehen können, die Sie letzte Woche zum Wochenschluss gestellt haben. Für alle Anmerkungen, Kommentare, Fragen, die Sie zur heutigen Sendung haben, auf die werden wir in der nächsten Woche im Weitblick dann eingehen können. Ich bedanke mich recht herzlich und wir verabschieden uns heute mit den Worten: Es war uns eine Ehre. Ihr Christian Gombert Und er hat vergessen, wie er heißt. Und ihr, Michael Winkler. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.